Unser Sohnemann hat uns gestern erzählt, was er sich wünscht, einmal zu werden, sein Berufswunsch. Und mit 5 Jahren weiß er schon, was er wird. Er wird entweder Kindergartenonkel oder Nikolaus. Feuerwehrmann kommt noch. Polizist sowieso schon. Aber es mit Nikolaus findet man ganz gut. Ja, es ist, muss nur ein bisschen warten, habe ich gesagt. Als ich ungefähr 8, 9 oder 10 war, da habe ich mir immer gedacht, ich möchte vielleicht Lateinprofessor werden, was für ein Blödsinn. Ne? Oder was mich immer fasziniert hat, das war die Sternenwelt, das war der Himmel und wollte Astronom werden. Das war bis ich 18 war eigentlich eine Möglichkeit, aber wäre ich wahrscheinlich jetzt in Chile oder sonst irgendwo und irgendwo in lichten Höhen und nicht hier, bin ich nicht geworden. Aber mich hat der Sternenhimmel immer fasziniert, mein ganzes Leben lang. Also die Pracht der leuchtenden Sterne, des Mondes, die Planeten, die paar, die man sehen konnte, oder auch die Sternbilder, die man gesucht hat am Himmel, den Orion, den großen Wagen. Also die Größe, die Pracht, die unendlichen Dimensionen, das hat mich schon als Kind immer fasziniert. Wenn man Psalm 8 liest, sieht man, dass es David auch so ergangen ist. Psalm 8, Vers 4 und 5, schreibt David, wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? In der Hoffnung für alle steht, wie klein und unbedeutend ist der Mensch und doch kümmerst du dich um ihn. Ja, was ist der Mensch? David hat sich auch gewundert. Wahrscheinlich hat er auch zum Himmel geschaut. So groß ist das Universum, Milliarden von Sternen, Galaxien, Planeten, unendlich groß, das Werk unseres allmächtigen, ewigen, herrlichen Gottes. Und wenn man dann einen Größenvergleich macht, was ist der Mensch verglichen mit dem Universum? Was sind wir? Sind gar nichts, sind ein Staubkorn dagegen, rein physikalisch betrachtet. Ein bisschen Kohlenstoff und Wasser, ein paar Euros wert vielleicht vom Materialwert. Wenn wir 80 sind, dann haben wir 700.000 Stunden gelebt. Das ist nicht sehr viel. Die Bibel sagt, das Menschenleben ist kurz. Wie Gras sind seine Tage. Wie die Blume des Feldes, so blüht er. Fährt ein Wind darüber, so ist er nicht mehr. Sagt Psalm 103. Aber David weiß mehr. Er denkt dann mehr. Im Psalm 8 sieht man dann, er rechnet mit Gott. Er weiß, dass Gott an den Menschen denkt, dass er sich um ihn kümmert. Als ich Kind war, habe ich nicht an Gott gedacht. Es war für mich eine Unmöglichkeit, dass Gott gibt. Und mir hat das, wenn ich mal überlegt habe, wie groß ist der Himmel und wie groß sind die Sterne, das hat mich sprachlos gemacht. Das hat mich eigentlich niedergeschlagen. Wurde ohnmächtig davon fast. Wurde sehr nachdenklich. Aber David weiß mehr. In Vers 6 vom Psalm 8 schreibt er dann, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du hast den Menschen wenig geringer gemacht als Engel. Ja, fast wie ein Engel ist der Mensch. Und mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. David hat Gott verstanden, dass er wirkt und handelt. Er sagt, der Mensch ist mehr als ein Zufallsprodukt. Das Leben ist mehr als das. David weiß sich als ein Geschöpf und als ein Kind Gottes. Finde ich ganz wunderbar. Und heute, das war sozusagen ein bisschen als Einstieg, soll es auch um etwas Großartiges und Bemerkenswertes gehen. Um etwas, das uns zum Staunen bringen soll. Wir wollen etwas betrachten, das denen, die im Glauben sind, eigentlich relativ klar ist. Aber oft ist uns irgendwas klar, große Erkenntnis, und im Laufe der Zeit wird die Klarheit dieser großen Sache immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und da tut es gut, sich immer wieder mal an etwas zu erinnern, damit man es dann in der vollen Größe sieht. Also wir schauen heute etwas, eine Grundlage des Glaubens an. Es geht um etwas Teures, um einen unschätzbaren Reichtum, den wir durch Jesus haben, nämlich es geht um unsere Erlösung. Das ist das Thema heute. Es geht um Erlösung und es geht um den Preis der Erlösung. Was hat es Gott gekostet, dass wir erlöst sind? Und wir werden dann später einen Vers aus dem 1. Korintherbrief und einen Vers aus dem Kolosserbrief genauer anschauen. Vielleicht erwartet sie euch, dass ihr so ein bisschen was Praktisches fürs Leben heute bekommt. Das ist ja immer gut, wenn man was Praktisches fürs Leben bekommt aus der Predigt. Aber heute...
Eine Bedienungsanleitung.
Eine Bedienungsanleitung, ja. Aber ich muss euch enttäuschen heute. Wir wollen heute etwas zum Nachdenken bekommen, etwas zum Analysieren. Und ich möchte euch Mut machen, es lohnt sich, gerade jetzt auch Karl hat davon gesprochen, Adventzeit, Zeit des Nachdenkens, der Einkehr. Es lohnt sich, sich hinzusetzen und einfach mal zu sagen, so, was ist nachzudenken? Nicht nur sich treiben lassen vom Leben, sondern sich wirklich hinzusetzen, nachzudenken, über Gott nachzudenken. Das Problem, dass die Menschen wie aufgescheuchte Hühner durch dieses Leben rennen, gibt es schon seit Jahrhunderten. Der große Schriftsteller John Owen, ein Puritaner, hat so ungefähr um das Jahr 1650 geschrieben, beim Lesen bin ich vor kurzem drauf gestoßen, Die Herrlichkeit Christi heißt dieses Buch von John Owen. Das ist ein tolles, großes Buch, aber nicht ganz leicht zu nehmen. Der hat schon vor 350 Jahren geschrieben, manche bekennen sich zwar zu einem strengen, entschiedenen Christentum, aber sie nehmen sich niemals die Zeit, über die Herrlichkeit Christi nachzudenken. Und dabei erzählen sie uns, dass es ihr höchster Wunsch ist, seine Herrlichkeit für immer im Himmel zu sehen. Welch eine Inkonsequenz. Es ist kaum vorstellbar, dass jemand, der in dieser Welt keine Freude daran findet, über Christi Herrlichkeit nachzudenken und nicht jede Anstrengung unternimmt, sie hier schon im Glauben zu entdecken, das aufrechte Verlangen haben sollte, sie im Himmel zu sehen. Darum ist es traurig, dass viele, obwohl sie genügend Zeit haben, sich unentwegt mit irdischen und vergänglichen Dingen beschäftigen, es für unwichtig halten, über diese herrlichen Aussagen der Bibel nachzudenken. Das war vor 350 Jahren auch schon so, dass man einfach so beschäftigt war und keine Zeit hatte nachzudenken. Und dann möchte ich heute ein bisschen helfen. Wir wollen nachdenken. Wir wollen uns mit dieser Herrlichkeit der Erlösung durch Jesus beschäftigen. Wir wollen über diese nachdenken. Und ich glaube, das wird auch auf unser Leben abfärben. Wenn ich die biblische Lehre der Erlösung, wir wollen klären im Laufe dieser halben Stunde jetzt, was Erlösung wirklich ist. Wenn ich diese biblische Lehre der Erlösung zusammenfasse, da finde ich einige Grundgedanken. Ich möchte sie auf drei reduzieren, das kann man sich gut merken. Also drei Grundgedanken der Erlösung, die wir uns anschauen möchten. Der erste Grundgedanke der Erlösung lautet, wir sind von etwas erlöst. Wir sind von etwas erlöst. Genauer gesehen, wenn wir dann sehen, wir sind von der Sklaverei der Sünde erlöst. Wir sind von etwas erlöst. Und ich möchte mal dazu zwei Bilder zeigen. Also ich möchte diese These sozusagen, diesen Grundsatz mit zwei Bildern unterstreichen, illustrieren. Das erste Bild, wir sind von etwas erlöst, das erste Bild ist das Bild eines Staudammes. Passiert immer wieder, hört man auf der ganzen Welt, ein Staudamm bricht. Vor einigen Jahrzehnten ist das mal in Italien passiert, irgendwo im Oberitalien, im Veclintal. Da brach mitten in der Nacht der künstliche Staudamm und eine riesige Wasserwelle hat ganze Dörfer mit ins Tal gerissen und Menschen, Tiere unter Schlamm und Geröll begraben. Es gab viele Tote und es waren, glaube ich, ziemlich viel Gleichgültigkeit und Schlamperei, die dann diese Katastrophe auch verursacht haben. Ein Dammbruch. Dieser Dammbruch ist geistlich gesehen in der Geschichte passiert, als Adam die Sünde in die Welt gebracht hat. Ja, Römer 5,12 sagt uns, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Durch Adams Sünde kam der Tod. Der Tod zu allen Menschen und genauso auch die Sünde zu allen Menschen. Adam war ungehorsam und er hat durch seinen Ungehorsam das größte Unheil aller Zeiten über die Menschen gebracht. Weil mit dem Sündenfall hat sich die ganze Flut der Sünde über die Welt ergossen, das ist ein Bild bitte, ja, und aber auch Realität, und unzählige Menschen ins Verderben gestürzt. Und seitdem leben wir in einer Welt, die von Sünde und Tod gekennzeichnet ist. Ich meine, es gibt viele Menschen, die sich bemühen, aber selbst der Unschuldigste ist noch immer ein Sünder. Die Sünde ist eine Großmacht auf dieser Erde. So sagt uns die Bibel. Ein zweites Bild. Da können wir kurz einmal so unsere Gedanken in den Süden wenden, so vielleicht Richtung Griechenland oder Italien, in die Antike vor 2000, 2500 Jahren. und uns vorstellen, wie in diesen Ländern damals, vielleicht auch heute nicht mehr ganz so, ein Markt ausgeschaut hat. Wir besuchen in unseren Gedanken den antiken Markt. Da gab es viel zu kaufen. Da konnte man Waren aller Art kaufen. Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Tiere konnte man kaufen, vielleicht kann man einen Hund oder sonst irgendwas mitnehmen. Und da gab es auch noch eine ganz besondere Ware. Die hatte auch zwei Füße, konnte sogar sprechen. Also eine Ware, die auf ihren neuen Herrn gewartet hat, um ihm zu gehören und um ihm auch umsonst zu dienen, nämlich die Sklaven. Also man konnte nicht nur Bananen und Zitronen, sondern auch Sklaven kaufen auf einem Markt früher. Deswegen hat er auch wirklich der Sklavenmarkt geheißen. Wenn wir jetzt 1. Korinther 6,20 anschauen, verwendet Paulus, und das ist vielleicht unser wichtigster Vers heute, verwendet Paulus genau dieses Bild des Sklavenmarktes. 1. Korinther 6,20. Da schreibt er, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. In der Luther-Übersetzung, die ich ganz gut finde, steht, denn ihr seid teuer erkauft worden. Also steht nicht um einen Preis, sondern teuer erkauft worden. Das griechische Wort für kaufen, erkauft, das heißt agorazo, das kommt relativ oft in der Bibel vor, bedeutet wörtlich auf dem Sklavenmarkt oder auf dem Markt kaufen. Also wörtlich könnte man das übersetzen, denn ihr seid um einen Preis vom Sklavenmarkt erkauft worden. Genau dieses Bild des Sklavenmarktes hat Paulus sozusagen im Geist gehabt. Und wenn ich mir das Bild im Geiste ansehe, dann sehe ich, stand auch einmal dort. Sehe vielleicht einige bekannte Gesichter dort, bin auch dort gestanden. Aber jetzt stehe ich nicht mehr dort. Ich bin freigekauft worden durch die Erlösung durch Jesus Christus. Das sagt uns unser Vers. Also wir sind um einen Preis davon von dort erkauft worden. Jetzt wollen wir das aber ein bisschen genauer anschauen, was das heißen kann. Und dazu müssen wir etwas Anstrengendes unternehmen. Warne gleich, wir machen jetzt eine kleine Bibelrally. Wir, vor allem durch den Römerbrief, müssen uns einfach ein paar Stellen anschauen, weil es ist besser, es spricht die Bibel zu uns, als ich erzähle euch meine Thesen. Und wir beginnen im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 6. Wir wollen einfach Gottes Wort sprechen lassen. Das ist die erste von zwei Bibelrallys, die wir heute machen müssen. Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wie waren wir früher? Römer 5, Vers 6. Wir waren ohne Christus, wir waren kraftlos. Wir hatten keine geistliche Kraft. Wir konnten uns vielleicht bemühen, aber das, was wir getan haben, diese Werke, die wir vielleicht getan haben, hatten für Gott keinen Wert, weil er nicht unser Herr war. Da geht es auch um, wer der Chef ist. Früher dienten wir Gott, dienten wir nicht Gott, sondern wir dienten jemand anderen. Wir lebten unser eigenes Leben von Gott entfernt und versuchten auf eigene Weise zu Gott zu kommen. Römer 5,10, schauen wir weiter. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, früher waren wir Feinde, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Früher waren wir Feinde. Und erst der Tod seines Sohnes hat bewirkt, dass aus dem Feind ein Freund geworden ist. Römer 6, Vers 19. Sehr flotte Rallye. Römer 6, Vers 19. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven, das ist unser Bild des Sklaven drinnen, zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder, da lesen wir später dann weiter. Früher, sagt dieser Vers, haben wir sozusagen uns selbst, waren wir Sklaven der Gesetzlosigkeit, Sklaven eines anderen Gesetzes, nicht dessen, was Gott von uns wollte. Unser Körper, unser Leben, unser Sein hat Dingen gedient, die vor Gott nicht bestehen konnten, die mich gefallen haben. Römer 6, 20, ein bisschen haben wir noch. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Das ist die Zusammenfassung fast. Also früher, als wir noch nicht Gott gekannt haben, waren wir Sklaven der Sünde. Und weil wir der Sünde gedient haben, weil sie unser Herr war, waren wir frei gegenüber der Gerechtigkeit. Wir konnten gar nichts tun, was irgendwie gerecht und gut sein konnte vor Gott. Es war unmöglich, wir waren frei darüber. Wir konnten eigentlich als Sklaven der Sünde nur der Sünde dienen und nicht Gott. Das heißt es hier. Und Römer 7, 14, 2 habe ich noch. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und Paulus spricht hier von etwas, was er früher war. Er sagt, er war früher unter die Sünde verkauft. Sein Gebieter war die Sünde. Der Herr seines Lebens früher war die Sünde. Er war ein Sklave der Sünde. Und vielleicht meint sie ja, das ist alles ein bisschen übertrieben. Das ist mal typisch Paulus, der überspitzt es so, einmal mit den Frauen und dann mit dem und so weiter. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt in Johannes 8, 34, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Also Paulus widerspricht Jesus hier ganz sicher nicht. Und das ist einfach jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave, sagt Jesus. Johannes 8, 34. Und das ist die Lehre, wie wir früher waren, wenn wir Gott nicht gekannt haben, unser Leben Gott nicht gegeben haben. Vom fleischlichen Menschen, der Gott nicht liebt, den Gott zwar liebt, aber der Gott nicht liebt, der nicht unter der Herrschaft Gottes, sondern unter der Herrschaft der Sünde steht. Und wir haben das in der ersten Stunde jetzt schon gehört. Schaut euch die heutige Welt an. Schaut euch die Kriminalstatistiken an, die Scheidungsstatistiken. Schaut euch an, wie viele Kriege geführt werden, wie viel Not und Elend es gibt. Es ist einfach eine Folge der Versklavung durch die Sünde. Es ist einfach so. Jemand hat mal gesagt, wir leben heutzutage in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Und das hat damit zu tun. Also die Sünde ist die eine Seite. Wir sind von etwas erlöst. Und das meint einfach dieser Bereich, wo die Sünde Macht hatte, wo sie sozusagen unser Herr war, dieser Markt. Aber wir bleiben natürlich dabei stehen, das ist klar. Wir können nicht dabei stehen bleiben, denn es schaut ja dann doch anders aus. Unser zweiter Grundgedanke lautet dann, wir sind durch etwas erlöst. Also nicht nur wir sind von etwas erlöst, sondern wir sind durch etwas erlöst. Durch die Bezahlung eines Preises sind wir erlöst. Und dazu lesen wir mal Kolosser 1, 16. Da steht Kolosser 1, 16. Da steht, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also einerseits, Erlösung ist Vergebung der Sünden. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und andererseits, im Griechischen, das hängt natürlich mit dem folgenden Bild zusammen. Habe ich die falsche Stelle aufgegeben? Entschuldigung. Was hast du für Übersetzung? Entschuldigung, 14, Kolosser 1, 14. Danke. Vertippt. Da hast du vollkommen recht. Ja? Alle passen auf. Danke. Also Erlösung heißt Vergebung der Sünden. Wenn ich auch nochmal zweites Mal ins Griechische schaue, im Griechischen heißt Erlösung, steckt ja auch drinnen, eigentlich ein Lösegeld zu zahlen. Es bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Sklaven loskaufe, dann muss ich ein Geld dafür zahlen, ein Lösegeld zahlen. der Loskauf durch Hinterlegung eines Lösegelds. Erlösung im Griechischen und in der ganzen Bibel ist immer in Verbindung mit der Bezahlung eines Preises. Es gehört immer zusammen. So hat man das damals gedacht. Das fängt schon im Alten Testament an. Beispielsweise, wenn in einer Familie jemand in Not geraten ist und dann sein ganzes Eigentum den Besitzer gewechselt hat, der sein Eigentum verloren hat, dann musste ein anderer aus der Familie den wieder loskaufen. Man musste sich da gegenseitig helfen. Oder, also das war, man hat es genannt, auch einen Löser, ein Lösegeld zahlen. Oder das Buch Ruth erzählt uns, dass wenn eine Witwe kinderlos war, dann musste der nächste Verwandte oder ein Bruder des verstorbenen Ehemannes als Löser die Witwe heiraten, damit Nachkommen kommen konnten. Genauso war es auch, dass man zum Beispiel Kriegsgefangene und Sklaven lösen konnte. Man konnte sie kaufen. Also das hat bei den Juden im Alten Testament dazugehört. Das tun sie jetzt da. Geistlich hat Israel auch immer auf die Erlösung gewartet. Psalm 130, 7 und 8. Ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben. Jetzt schaue ich noch. Ich bin schon vorsichtig. Psalm 130, 7 und 8 sagt: Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ja, Israel hat gewartet auf die wirkliche Erlösung. Und für diese Erlösung musste ein Preis bezahlt werden. Ohne diesen Preis konnte es nicht gehen. Für die Erlösung von Menschen muss ein Preis bezahlt werden. Und jetzt wollen wir noch einmal in den 1. Korinther 6,20 zurückkommen. Hier steht: Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Man könnte fast sagen, erlöst worden. Wir sind teuer erkauft worden. Was heißt das, um einen Preis oder teuer? Andererseits heißt es, die Bedeutung heißt, der gesamte Preis ist bezahlt worden. Es war kein Ratenkauf. Also die Bedeutung ist da drinnen, der gesamte Preis ist bezahlt worden. Der Kauf ist perfekt gewesen. Es war kein Ratenkauf. Es war nicht so, fangen wir mal schon langsam an und irgendwann einmal gehört es dir, sondern der Kaufpreis wurde sofort bezahlt. Das steckt hier drinnen. Man könnte das mit teuer oder um einen Preis auch bar bezahlt übersetzen. Manche alte Übersetzungen schreiben auch, ihr seid um einen Preis oder bar bezahlt erkauft worden. Was war der Preis? Welchen Preis? Schauen wir, was die Bibel sagt. Bibelrallye Nummer 2. Apostelgeschichte 20:28, das stimmt sicher. Das stimmt sicher, prüft es mich. Ich möchte nicht das Ganze lesen. Da Paulus an die Ältesten von Ephesus: Habt Acht, schreibt er, und dann schreibt er: Habt Acht auf die Gemeinde Gottes am Ende, die er sich erworben hat durch das Blut des eigenen Sohnes. Gott hat sich die Gemeinde erworben durch das Blut seines eigenen Sohnes. 20:28. 20:28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde und so weiter. Und dann geht es um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Was hat die Gemeinde gekostet? Das hat jeder, der in die Gemeinde kommt, der ein Teil der Gemeinde ist, Gott gekostet. Blut. Das Blut seines Sohnes. Gott war bereit zu sterben für uns. Sein Blut. Wenn das jetzt nur einmal hier stehen würde in der Bibel, dann könnte man darüber streiten. Aber es steht öfter, das Zeugnis davon, dass es wirklich das Blut Jesu war, dass die Erlösung, dass der Preis der Erlösung war, sehen wir an manchen anderen Stellen. Und die möchte ich einfach anschauen. Offenbarung 5,9. ein Blick in den Himmel. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen hat Jesus durch sein Blut für Gott ein Volk erkauft. Sein Blut war der Preis. Und eine dritte Stelle möchte ich auch noch anschauen. 1. Petrus 1, 18 bis 19. Denn ihr wisst, 1. Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, also eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. So sehr weitreichende Bedeutung, was hier steht, aber ist ganz klar, der Kaufpreis war Jesu Blut. Und es wurde nicht mit Gold und Silber bezahlt, sondern es wurde bar bezahlt mit Jesus Blut. In unserem griechischen Wort für Preis, also um einen Preis kaufen, da steckt auch die Bedeutung Wertschätzung drinnen. Etwas ist mir teuer. So, die Wörter haben in alter Zeit immer eine weitreichende Bedeutung gehabt einfach. Und eine Bedeutung ist nicht nur bar bezahlt, sondern auch, es war mir etwas wert. Es war mir teuer. Jemand ist mir etwas wert. Diese Bedeutung steckt da drinnen. Und ehrlich gesagt, da wird es für mich dann wirklich kaum vorstellbar. Heutzutage staunen wir oft darüber, was für gewisse Dinge bezahlt wird. Also wenn sich jemand, der viel Geld hat, einen Fußballclub kauft und viel Geld hineinsteckt, da staunt man manchmal darüber, wie viel Geld das ist oder was der und der verdient, weil er scheinbar so viel wert ist. Aber so einen Preis wie Gott, dass er, der unsterblich ist, der unendlich ist, der das alles geschaffen hat, bereit war, für einen kleinen Wurm, wie ich es bin, zu sterben. So einen Preis hat noch nie jemand bezahlt. Wie kostbar muss Gott die Gemeinde sein? Wie kostbar muss Gott jeder Mensch sein, der an ihn glaubt, wenn er sich diesen Mensch durch das Blut seines Sohnes erworben hat? Jesus Blut, das ist der höchste Preis, das höchste Lösegeld, das je bezahlt worden ist. Jesus Tod am Kreuz, das war die größte Rettungsaktion, die je auf diesem Planeten gelaufen ist. Jesus, der Sohn Gottes, da dürfen wir an Weihnachten denken, ist das größte Geschenk aller Zeiten. Ja, und eigentlich, wenn wir uns das richtig bedenken, dann sollten wir wirklich sprachlos werden darüber. Nachdenklich werden, so wie wenn wir den Himmel anschauen. Ein Autor, gewisser Siegfried Kettling, der hat ganz gute Bücher geschrieben und er schreibt darüber Folgendes. Er schreibt, wir sind teuer erkauft, nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut. Du und ich, jeder von uns ist für Gott einen ganzen Christus wert. Und das ist die Währung, in der wir vor Gott gehandelt werden. Und nicht Silber und Gold, nicht Euro und Dollar, sondern Jesus ist die Währung. Einer reicht. Und wer das einmal verstanden hat, der kann nur noch darüber staunen, wer er in den Augen Gottes ist. Jeder von uns ist Gott einen Christus wert und nicht weniger. Dann kann aus unserem Leben mehr werden. Und ich hoffe, wir verstehen das und ich freue mich über jeden, der das versteht. Aber oft sieht man auch das Gegenteil. Manche Menschen möchten das nicht verstehen. Oder vielleicht ist jemand auch zu stolz, um das anzunehmen. Ich habe die Geschichte gelesen. Ein reicher Gutsbesitzer in Deutschland hat aus irgendeinem Grund, warum auch immer, unter das Volk, unter seine Arbeiter vor allem, eine Botschaft gebracht. Er hat gesagt, am nächsten Montag will ich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr alle Schulden von meinen Arbeitern und Landarbeitern begleichen. Unbezahlte Rechnungen und Schuldscheine bitte mitnehmen. Boah, die Leute haben sich aufgeregt. Das ist ein Schwindel. Da ist ein Haken dran. der spinnt. Ich will mir nichts schenken lassen. Nein, ja nicht. Da wollte keiner dann aus Stolz und Scham vor dem anderen als Schuldner dastehen. Und dann ist Montag geworden, 10 Uhr geworden, war sehr ruhig geblieben am Hof. Keiner kommen, dann war es 11 Uhr, war noch immer sehr ruhig. Können wir bald niedersetzen, 11:30, 10:50, 11:55. 11:55 ist dann ein altes Ehepaar, ganz vorsichtig und so schnell es ging, in den Hof hineingegangen, damit ja niemand was gesehen, aber sie sind hineingegangen. Und sie haben die große Freude erlebt, dass alle ihre Rechnungen bezahlt worden sind. Und alle anderen, die zu stolz waren, die sind einfach in ihren Schulden stecken geblieben. Also 10 Uhr, 11:55, aber in dieser Zeit, war dafür die Erlösung. Und sie haben diesen Preis, den es gab, sie haben das angenommen. Und es war einer da, der gesagt hat, ich zahle für dich. Ich nehme das einfach wieder weg. Und so hat Jesus gehandelt. Er hat durch sein Blut den Schuldschein sozusagen, den es gegen uns gegeben hat, getilgt und weggenommen. Gut, wir sind von etwas erlöst, durch etwas erlöst und zu guter Letzt, unser dritter Grundgedanke lautet, wir sind für etwas erlöst oder zu etwas erlöst. Wir sind dazu erlöst, Gott zu dienen. Unser dritter Grundgedanke. Auf dem Sklavenmarkt, wenn ich das jetzt biblisch betrachte, wurde für uns ein ausreichender Preis bezahlt. Ein hoher Preis, bar bezahlt, es hat gereicht. Das Ganze geht aber eigentlich noch weiter. Es gibt einige Stellen, die uns sagen, dass wir nicht nur jetzt für uns bezahlt worden ist, sondern dass wir auch auf diesem Verkaufsangebot am Markt nicht mehr stehen. Du stehst nicht mehr dort, du bist herausgenommen. Wir sind keine Sklaven der Sünden mehr. Wir sind nicht mehr zu haben für die Sünde. Das gibt es nicht mehr. Wir gehören nicht mehr zu diesem Angebot. Dieser Freikauf von der Sünde, der gilt ein für alle Mal. Und dieser Freikauf heißt, ich habe die Freiheit. Gott hat uns zur Freiheit gekauft. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu 1. Korinther 6,20. Das stimmt. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Warum sagt Paulus das? Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Okay, ihr seid vom Sklavenmarkt weg. Um einen hohen Preis. Ist nicht, wir haben die Freiheit, du bist frei, ist schon klar. Aber verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Manche, das war vor allem in Korinth so, haben geglaubt, okay, jetzt bin ich Christ geworden, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich habe jetzt auch die Freiheit zu sündigen. Und schau rein in 1. Korintherbrief und in 2. Korintherbrief, da ist so einiges passiert. Paulus sagt, hoppla, du hast die Freiheit, aber du hast doch einen neuen Herrn bekommen. Du sollst deinem neuen Herrn jetzt dienen, du sollst ihn verherrlichen. Und ich will es ein bisschen komplizierter sagen, sehr viel zu einfach, was ich euch da so sage. Römer 6,19, um es mit den Worten von Paulus zu sagen, das haben wir schon gelesen vorher, aber ich möchte es fertig lesen. Römer 6,19. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlichkeit zur Gesetzlosigkeit der Sklaven zur Verfügung gestellt habt. Das haben wir schon gelesen. Also früher waren wir Sklaven der Gesetzlosigkeit und haben ihr gedient. So stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Hier tut mir leid, Sklaven geblieben. Aber einen neuen Herrn bekommen. Vorher war der Herr die Sünde, jetzt ist der Herr Gott. Aber wir sind Sklaven geblieben. Und wir sollen sozusagen unsere Glieder, unser Leben, unser Sein, unseren Körper der Gerechtigkeit und der Heiligkeit zur Verfügung stellen. Paulus ist da fast praktisch geworden. Meinst du nicht auch? Was kann das heißen? Zwei, drei Stellen müssen wir uns noch anschauen. 1. Petrus 1, 14 bis 16. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also ein Leben zu führen, das gehorsam ist, das für Gott dient, heilig sein heißt für Gott, ausgesondert für Gott sozusagen, sich an Gott und an sein Wesen zu orientieren, für ihn zu leben, zu ihm zu kommen. Und wenn ich so lebe, dann werden auch meine Beziehungen mit anderen Menschen gelingen. Wir dürfen dankbar sein. Alles, was wir tun im Wort und Werk, das sollen wir im Namen des Herrn Jesus tun, sagt Kolosser. Und wir sollen Gott dem Vater durch ihn Dank sagen. Also wir haben einen neuen Herrn und wir haben die Freiheit, ihm zu dienen. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Was machst du, wenn du den neuen Herrn schon hast? Und plötzlich steht dein alter Herr vor dir. Nein, man, nicht dein Vater, sondern dein alter Herr, anderen alten Herrn, ja, die Sünde. So plötzlich, so face to face, direkt vor dir. Was machst du, wenn dich die Sünde wieder mal anschaut? Wie immer sie auch ausschauen mag. Und wenn sie dich einholt und vielleicht holt sie einen nach vielen Jahren wieder mal ein. Welchen Herrn folgst du dann und vor welchen Herrn rennst du davon? Vielleicht noch ein schönes Bild dazu. Österreich war ja ein bisschen größer und eine Zeit lang, ich weiß nicht ganz genau wann es war, so aber über 200 Jahre her, hat auch Venedig zur Monarchie gehört. Also kurze Zeit war Venedig ein Teil der Monarchie. Und die Venezianer haben das gehasst. Und die waren nicht sehr erfreut. Und sie haben ihren Hass gegenüber ihren Eroberern und Unterdrückern, also gegen den Österreicher, bei jeder Gelegenheit immer gezeigt. Und das hat dann zum Beispiel so ausgeschaut, wenn die Offiziere, die österreichischen, sich am Markusplatz niedergelassen haben, um irgendwas zu trinken, dann hat sich die venezianische Gesellschaft sofort erhoben und ist sofort gegangen und sie haben durch ihr Zurückziehen gezeigt, dass sie ihre Unterdrücker einfach verabscheut haben. Das war ziemlich böse von ihnen, aber es war ihr gutes Recht. Aber so sollten wir mit der Sünde umgehen. Und die Sünde sich daher setzt. Wir wissen eigentlich, das sollte ich jetzt nicht tun. Ich habe das früher getan, aber eigentlich, Jesus gefällt es nicht, ich bin so schwach. Wie gehe ich um damit, wenn sie sich hersetzt? Wir sollten es nicht wohlfühlen, wenn sie da ist, wenn ihre Macht da ist. Wir sollten ihre Herrschaft nicht dulden. Wir sollten einfach weggehen, körperlich und geistig weggehen. Wir will nichts damit zu tun haben. Und es gibt so viele Bibelstellen, die uns sagen, jetzt gehe ich sie nicht mehr durch. 2. Timotheus 2,22 zum Beispiel, wer es aufschreiben möchte. 2. Timotheus 2,22. 1. Timotheus 6,11. Und Jakobus 4,7, da steht überall das gleiche Wort. Da steht drin, flieh. Flieh vor der Sünde. Flieh vor der Sünde. Renn davon. Oder brauchst nur 1. Korinther 6,20, haben wir jetzt immer gelesen, 6,19 anschauen. Ein Vers davor. Da steht, flieh vor der Unzucht. Renn davon. Folge deinen neuen Herrn. Nimm die Beine in die Hand. Jesus gibt dir die Flügel. Nicht Red Bull. Jesus hat gesagt, wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, reiß es aus und wirf es von dir. Das ist nicht wörtlich gemeint, aber es ist einfach die Aufforderung, konsequent zu sein, einen Bruch mit der Sünde zu tun. Dazu fordert uns die Schrift auf. Wir wissen, wir sind einfach schwach und brauchen unser ganzes Leben, um damit zu kämpfen und umzugehen. Das ist klar. Aber auch das ist ein Teil der Erlösung. Wir sind erlöst von etwas, durch etwas, und für etwas. Und vielleicht haben wir viel Bekanntes gehört heute. Vielleicht ist mir gelungen, euch ein bisschen aufzurütteln, zu beeindrucken über das, was Gott getan hat, was wir in den Augen Gottes wert sind. Wir sind seinen Sohn, sein Leben wert. Einen unvorstellbaren Preis. Und wenn ich noch einmal in den Sternenhimmel schaue, ich sehe noch immer die Pracht des Universums. Ich sehe Gott dahinter, der das geschaffen hat. Die glänzenden und prächtigen Sterne. Und die Menschen schauen mit den Teleskopen und entdecken immer mehr und immer mehr und immer mehr. ist für mich nur ein Beweis der Herrlichkeit Gottes, dass es so reichhaltig ist und nicht das Gegenteil. Aber wenn ich zum Himmel schaue, nicht mit dem natürlichen Auge, sondern mit dem geistigen Auge, dann sehe ich noch ein Stückchen mehr. Da sehe ich den Himmel geöffnet. Da sehe ich, dass da drin im Himmel Gott, also bildlich gesehen, den Thron Gottes und Jesus als unseren Erlöser. Und da sehe ich das, was wir in Offenbarung, das ist unsere letzte Stelle, Offenbarung 5,12 lesen. Und ich schaue sie besser nach. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist. Für uns. Für den, der ihn annimmt. Amen. Ja, beten wir noch. Ja, Herr Jesus, wir schauen dich an und wir sind eigentlich nicht in der Lage zu fassen, was du getan hast. Den Reichtum, den du verlassen hast, die Herrlichkeit, du auf die Welt gekommen bist und einfach dich zu uns runterbegeben hast. Wir denken an Weihnachten dran. Du als Sohn Gottes, ja, unter ärmlichsten Verhältnissen zur Welt gekommen bist, aufgewachsen bist. Aber Herr, du warst nicht nur Mensch, du warst auch Gott, Mensch und Gott. Wie du gelitten hast und wie du durch dein Sterben am Kreuz die ganze Sünde auf dich genommen hast. Wie du bist ein Fluch geworden für uns, die wir unter den Fluch des Gesetzes gestanden sind. Herr, du hast bezahlt durch einen unendlich teuren Kaufpreis. Ja, Herr, ich möchte einfach, dass du uns schenkst, dass wir das in unserem Leben mehr und mehr begreifen. Und dass das Denken daran einfach präsent ist und nicht verblasst, sondern dass uns das bewegt und dass uns das Kraft gibt, für dich zu leben. Ich danke dir für diesen Preis und einfach auch für diese Tat, durch die wir leben dürfen. Amen.